Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Gisa Steg. Hier ist der Podcast und die Interviewreihe Spürbar stark von innen oder wie aus Wunden Wunder werden. Heute ist mein Gast die ganz bezaubernde Sally Schwarz. Sie ist Business Coach, Autorin, Podcasterin, Supervisionärin und sie lebt mit ihrer Familie in Köln und kann ohne ihre tägliche Dosis Kaffee nicht leben. Also da kenne ich noch jemanden. Hallo Sally, grüß dich, herzlich willkommen. Erzähl mal ganz kurz, was machst du?
Hallo Gisa, schön, dass ich da sein darf und ich freue mich ganz doll, mit dir zu sprechen. Ja, was ich mache, ich bin Business Coach. Ich begleite im klassischen Sinne so ein bisschen wie eine Unternehmensberaterin, wie eine Gründungsberaterin, Menschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit, Frauen und Männer. Da mache ich eigentlich gar keinen Unterschied oder habe da keine Favoriten. Bin auch in bestehenden Unternehmen gerne beratend tätig, gerade was die Führungskräfteentwicklung betrifft. Und ja, es kann auch mal sein, dass jemand, der künstlerisch aktiv ist, auf mich zukommt und sagt, also es war schon in der Vergangenheit oder ist auch derzeit gerade der Fall, die einfach eine Begleitung brauchen, sowas wie eine Supervision, ohne die super also diese klassische Supervision mache. Als Supervisionärin bezeichne ich mich eben aufgrund dessen, dass ich Menschen begleite und schaue, welche Ziele sie haben, sie unterstütze darin, ihre echten, wahren Ziele zu finden, zu definieren und wirklich auch da auf diesem Weg so begleite, dass ich nebendran oder sogar hinterher gehe, sie zu stärken und sie eben auf ihrem Visionsweg begleite. Und das ist so, auch gleich mit der Erklärung, wie ich zu dem Wort Supervisionärin oder der Bezeichnung gekommen bin.
Ja, ja.
Weil ich einfach auch manchmal mit Menschen spreche und wenn sie mir was erzählen, was sie vorhaben, ich wirklich tatsächlich so ein ganz klares Empfinden dafür habe, ob es das ist, was sie sein werden. Ja, sie
sagen,
wollen sein und ich fühle, ich möchte jetzt nicht irgendwie so in komische Sphären abschweifen, dass ich jetzt irgendwelche Visionen im klassischen Sinne habe, aber ich habe immer ein sehr starkes Gefühl dafür, ob das wirklich zu diesen Menschen passt. Und genau, so habe ich das in diesem Wort wirklich perfekt zusammen für mich gefunden.
Okay, und erzähl mal ganz kurz, wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich bin seit 18 Jahren vorher, vor meiner Selbstständigkeit, ich bin jetzt seit 4 Jahren als Coach selbstständig. Davor war ich noch mit einem Ladengeschäft selbstständig, 2 Jahre lang. Davor war ich eben in internationalen großen Unternehmen als Trainerin, als Coach, als Führungskraft bis ins oberste Management tätig und habe dort wirklich alles gelernt, was man für die Weiterentwicklung von Menschen fürs Training und Coaching braucht. Und deswegen habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist genau dein Ding, das hast du immer gemacht, mach nicht irgendwie ein Ladengeschäft auf und arbeite da als Unternehmerin, sondern komm zurück zu dem, was du schon immer toll fandest.
Super. Hier in dem Podcast geht es ja immer darum, Menschen Mut zu machen und ich interviewe ja auch immer wieder Menschen, die in ihrem Leben durch starke Krisen gegangen sind oder dann auch ein Wendepunkt waren letzten Endes. Und was war jetzt bei dir in deinem Leben, wo du sagst, okay, da war mein größter Schmerz, da war jetzt meine größte Wunde oder meine größte Krise? Sally, was war denn das bei dir?
Oh, da musste ich eigentlich als kleines Baby schon anfangen. Ich habe halt eine sehr, sehr stürmische Kindheit hinter mir und auch Jugendzeit, eigentlich mein ganzes Leben. Also seit 4 Jahren, würde ich sagen, bin ich mal ohne Krise. Auch wenn ich derzeit in einer persönlichen Herausforderung stecke, ist das für mich kein Super-GAU mehr, wo ich jetzt hier mit aufzählen würde. Es fing an, dass ich als kleines Baby schon von zu Hause, von den Eltern weggenommen wurde, in die Obhut von einer Pflegefamilie gesteckt wurde, weil es zu Hause einfach nicht die richtigen Umstände gab. Ich komme okay. aus einer Mischfamilie. Mein Vater ist in den 70ern aus der Türkei nach Europa, also nach Nordeuropa gekommen, erstmal Richtung Dänemark gegangen und ist dann Anfang der 70er nach Deutschland gekommen, hat meine Mutter kennengelernt und ich wurde halt in eine Zeit geboren, wo er noch nicht mal richtig Deutsch konnte. So diese Zeit am Ende auch, wo zwei, wie nennt man das, persönliche Hintergründe, Mentalitäten aufeinander geprallt sind und die beiden sich eigentlich noch hätten finden müssen, war dann halt gleich, dass das Baby die Kinder hat. Und es dann eben trotzdem einige Herausforderungen gab und ja, ich aufgrund von Gewalt auch aus dieser Familie rausgenommen wurde. Und um nicht in zu vielen kleinen Details zu landen.
Ja, genau, kürzere Antworten für unsere Hörer, weil.
Genau, ist es halt wirklich voll mit Herausforderungen gewesen. Unter anderem auch leider das Thema Missbrauch und eben Gewalt.
Und wenn du jetzt das Thema Missbrauch und Gewalt ansprichst, wie alt warst du, wo du denn wirklich diesen Missbrauch und diese Gewalt erleben musstest?
Also miterlebt habe ich sie eigentlich von Anfang an, als ich dann wieder zurück in die Familie kam. Da kamen noch Halbgeschwister aus der Türkei dazu. Ich habe noch einen jüngeren Bruder eben dann gehabt. Und am Ende war es immer um mich herum mit Gewalt. Ob meine Mutter die Gewalt ertragen musste oder ob meine Geschwister die Gewalt ertragen mussten. Zum Missbrauch kam es dann eben leider familienintern, dass eben ja jemand, der sehr nahe eigentlich auf mich hätte aufpassen müssen, sich leider wirklich an mir vergriffen hat. Okay. Und später, also es war so im Alter von 8 bis 10, 11 Jahre so ungefähr. Ja. Und später dann eben auch die körperliche Gewalt, als ich dann in die Pubertät kam, die eben dann nicht mehr an mir vorüberging, wenn mein Vater dann meinte, dass andere Erziehungsmethoden oder Durchsetzung von seinen Vorstellungen nicht mehr funktionieren.
Wenn du jetzt... wenn wir jetzt das Thema nochmal diesen Missbrauch anschauen, Sally, von 8 bis 10, 11 Jahren, ich meine, dieses Schicksal teilen sehr, sehr viele Menschen mit dir. Ich selbst hatte auch eine Phase von 7 bis 11, 12 Jahren. Und wie bist du da rausgekommen? Was hättest du dir denn damals gewünscht? Erzähl mal, um anderen vielleicht Mut zu machen, weil wir sind da nicht die Einzigen, die mit dem Thema leider Gottes da sind und umgegangen sind.
Also rausgekommen aus dem Thema des Missbrauchs bin ich, Gott sei Dank, aber tatsächlich nur über Glück, dass mein Bruder damals oder Halbbruder in die Türkei geschickt wurde und zum Bund musste. Erwachsen geworden war am Ende dieser Zeit und dadurch, dass er eben weg aus unserem direkten Umkreis, also Wohnung komplett, also er wurde in die Türkei geschickt und dann war er weg. Okay. Das war für mich so wie eine Befreiung.
Deine Rettung.
Ja, das war definitiv meine Rettung.
Okay, wie ist das denn jetzt? Weil oft ist es ja, du sagst ja, ist es ja familiäre Umfeld. Hat denn jemand aus deiner Familie das mitbekommen?
Nein, also auch im Nachgang habe ich dann natürlich einige Male darüber nachgedacht. Ich sage bewusst einige Male, weil es mich eigentlich, nachdem ich von zu Hause weggegangen bin, nicht mehr so berührt hat. Ich habe halt meine eigenen Methoden gefunden, wie ich das psychisch überlebe.
Ja,
verstehe. Oder überlebt habe. Grundsätzlich denke ich aber, dass es wirklich niemand wusste. Er hat mich natürlich auch manipuliert, eben als kleines Kind. Wenn du das irgendjemandem erzählst, dann glaubt dir sowieso keiner und.
Ja,
und dann auch so Details, das kann man sich eigentlich, glaube ich,
leider... Das ist unser Geheimnis und es darf niemand wissen.
Genau.
Das glaubt ja eh niemand. Und Ja, also, ja, genau. Also wirklich die kleine Seele noch so manipuliert, dass man am Ende selber dann glaubt, selbst schuld zu sein. Und das auf der einen Seite, das wäre doch was Normales. Und ne, diese Angst, diese Unwissenheit, damit umzugehen. Also man kann ja gar nicht damit umgehen, weil man ja gar nicht dieses, als Kind dieses Wissen hat, ist es jetzt richtig, ist es falsch? Und wenn man dann so suggeriert bekommt, dass das was Normales ist, aber dass es jetzt unser Geheimnis ist, dass es niemand erfahren darf, weil sonst werde ich bestraft. Ja, ja, das waren dann so diese Sätze und irgendwie habe ich dann doch wieder, ja, die Seele weint letzten Endes und niemand ist da, der hilft. Und ich hätte mir damals dann wirklich gewünscht, dass mal irgendjemand im Umfeld da hinschaut und es sieht. Aber es war niemand da. Egal, wie ich versucht habe, Hilfe zu schreien, zu rufen, mal was versucht habe, tatsächlich anzusprechen. Und dann wurde bei mir damals in der Tat gesagt, ach, du hast vielleicht eine blühende Fantasie. Was hast du für Filme geguckt oder sowas? Ja. Mhm. Und dabei war das wirklich so und keiner wollte es sehen, keiner wollte mir helfen. Ich hatte da so eine Hilflosigkeit. Ja. Aber wie ging es dir denn damit?
Du, am Ende, wenn du das jetzt gerade so erzählst, dann würde ich sagen, ich gehe parallel halt auch in die Vergangenheit, während du deine Geschichte erzählt hast gerade. Ich glaube, ich habe bewusst gar nicht versucht, dass das jemand mitbekommt. Ich habe es mir immer gewünscht, also das ist ganz präsent, dieser Wunsch, bitte, okay, warum kriegt keiner mit? Warum passiert das? Warum hält ihn keiner davon ab? Aber ich von mir aus so, auch aus der Erinnerung raus, wollte das nicht ansprechen, weil ich einfach natürlich auch vor Scham vergangen bin. Das andere von mir obendrauf kam ja natürlich, dass mein Vater eben sehr gewalttätig war. Ich habe ihn geliebt über alles. Also das ist ja so dieses Schizophrene, wenn man sich... Ich habe ihn geliebt über alles am Anfang, als ich noch nicht geschlagen wurde, sondern eben alle anderen um mich herum, außer meinem jüngeren Bruder und mir. Ich habe das nicht verstanden, warum die ihn provoziert haben, warum die überhaupt ihn dazu gebracht haben, dass er sich schlug, bis ich dann diejenige war, die geschlagen wurde. Und wollte eben in diesem Umfeld nicht auch noch einen Riesengrund geben, indem ich es anspreche. Ja, oder ja, okay, wenn das rauskommt, dann ist ja noch schlimmer. Also dann gibt es nicht nur Schläge, dann gibt es nicht nur blaue Flecken, blaue Augen bei meiner Mutter, sondern dann gibt es vielleicht Mord und wirklich Totschlag.
Ja.
Dieses Risiko hat mich immer davon abgehalten.
Verstehe. Und ich glaube, das geht an anderen. Ich sage jetzt mal in der Tat, normalerweise sage ich das Wort ungern Opfer, aber in dem Fall sind es tatsächlich Opfer von Gewalttaten, Opfer von emotionalem Missbrauch, aber auch eben sexuellen Missbrauch. Ne? Ja. Und dass es ganz vielen geht, ich sagte es vorher in der Tat, das Wort Scham. Ja. Und dass viele Menschen in der Tat aus diesem Schamgefühl, einfach nicht darüber reden, sei es eben halt direkt nach einer Vergewaltigung, sei es eben oder einem Missbrauch, sei es eben in der Familie, weil vieles in der Familie stattfindet, ja, oder dass tatsächlich, wenn Elternteile oder Mütter oder Väter oder wie auch, es ist egal, weil manchmal sind es auch die sag ich mal, weiblichen Teile in der Familie, die dann ein männliches Kind, also quasi dann, also einen Jungen missbrauchen, es ist egal, es ist beides Mal und jedes Mal ein Missbrauch, ein körperlicher, sexueller Missbrauch, aber auch ein Missbrauch der Seelen. Und dass viele Menschen, aber auch Angehörige aus Scham wegschauen und sagen, oh, das darf jetzt bei mir in der Familie so nicht sein.
Genau. Ja? Und das ist auch der Grund, warum ich da sehr offen auch drüber rede inzwischen. Ich habe natürlich das auch jahrelang, jahrzehntelang für mich behalten. Es wussten wirklich eine Handvoll Menschen bis vor anderthalb Jahren. Nicht mal mein Ehemann wusste, mit dem ich jetzt fast 10 Jahre verheiratet bin, dass ich überhaupt so eine lange Phase auch diese ganzen Dinge ertragen habe. Der wusste nur so ein bisschen. Und auch andere Familienangehörige, die überhaupt bis heute nichts davon wissen, außer sie haben vielleicht meine öffentlichen Podcasts zum Beispiel angehört, wo ich eben da auch wirklich ein bisschen mehr ins Detail gehe als hier. Meine beste Freundin seit über 20 Jahren, die war völlig schockiert, als ich ihr das gesagt habe, weil ich natürlich auch nicht wollte, dass sie das jetzt so in diesem, dieser Öffentlichkeit erst erfährt. Ja. Wo ich eben auch gerade mein Buch ja schreibe, wo es wirklich in alle Details geht. Um aber darauf aufmerksam zu machen, es sind viele tolle Menschen da draußen, die sich heute trauen, genauso wie ich, darüber zu reden. Du sprichst auch,
darüber. Ja, heute kann ich, aber mir ging es ähnlich wie dir. Auch bei mir hat eben nur wirklich dann das engste Umfeld davon gewusst. Ja. Dann bin ich rausgegangen, mal in der Therapie, habe das dann bei einer Familienausstellung mal dann angesprochen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, das ist ein größten Bullshit. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Mir wurde dann gesagt, naja, okay, dann war das in dir, du hast es angezogen. Ja, und dann sage ich, Leute, was soll das? Was hat eine Siebenjährige, hat die da auf der Stirn stehen, vergewaltige mich, missbrauche mich? Was hat eine Siebenjährige für einen, ja, das wäre dann halt meine Energie und mein Mindset, du hättest es ausgestrahlt. Ich sage, ich wusste von mit 7 Jahren noch gar nicht, was Sexualität ist, was Männlein oder Weiblein ist, ja. Ja, und da habe ich gesagt, ich wehre mich da. Dagegen. Ja, ja, da, wo dein größter Widerstand ist und so, ne? Und eure Seelen haben sich verabredet, das zu erleben. Ich bin sehr spirituell, sehr karmisch angehaucht und überhaupt, ich glaube an ganz viel, aber das ist für mich ein Bullshit. Mir als quasi Kind, als diesen sexuellen Missbrauch erleben musste, dann sowas noch zu sagen. Ich finde mich da verhonigpiepelt.
Also das höre ich jetzt, glaube ich, ganz ehrlich zum ersten Mal, dass dir sowas passiert ist. Ich bin gerade völlig schockiert.
Ja, nicht so, und nicht nur einmal. Es war dann später nochmal bei einer Rückführung so, naja, also ne, eure Seelen haben sich verabredet, das zu erleben.
Um Gottes Willen.
Sorry, das ist Missachtung meiner Person und meiner Persönlichkeit.
Ja, also um nochmal dieses Thema aufzugreifen, warum ich auch so offen darüber rede, ist einfach, dass ich weiß, dass wenn wir darüber schweigen, wir Menschen und Denken und Werte weiter unterstützen, die diese Dinge totschweigen. Jeder weiß, dass es in unserer Gesellschaft, wir brauchen keine Externen, wir brauchen keine Ausländer, wir brauchen keine Migranten für Missbrauch, für Gewalt. Das passiert in den besten Familien.
So ist
es. Das passiert in allen Schichten. Dafür muss man nicht asozial sein, dafür muss man nicht irgendetwas, dafür muss kein Mädchen, kein Junge irgendwie sich aufreizend anziehen oder... Nein. Oder so benehmen, das passiert überall. Ob das innerhalb einer Familie passiert, wo es ja leider am häufigsten mit, auch sehr lange und verdeckt passiert,
genau.
Gedeckt wird, weil da eben so diese falschen Werte, Familie zu schützen, den Ruf zu schützen, einfach so groß ist. Das passiert bei Migranten, das passiert einfach überall. Und wenn wir weiterhin schweigen und dieses Denken von darüber redet man nicht, ja, genau. Weiter unterstützen und nur ganz wenige Menschen in der Öffentlichkeit überhaupt wahrgenommen werden, weil sie einfach vielleicht schon einen Namen haben und sich dann outen und sagen, ob sie MeToo benutzen oder ob sie selber ein Buch schreiben und eben dieses Thema Missbrauch ansprechen, je mehr von uns Missbrauchten, Opfern, wie auch immer. Jeder muss es für sich selber entscheiden, wie er sich fühlt mit einer Bezeichnung.
Also ja.
Ich bin ein missbrauchtes Kind gewesen.
Genau. Und
das ist der große Unterschied auch zu dem, was ich heute sage. Alles, was ich erlebt habe, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich habe keine Therapie gemacht. Ich habe vieles mit mir selbst ausgemacht. Therapie ist eher so ein Stichwort in Eigentherapie, in sich mit mir selber beschäftigen, in natürlich auch Coaches und Mentoren in Anspruch nehmen. Aber gerade was dieses Thema betrifft, habe ich einfach sehr lange geschwiegen und habe in meiner Transformation, in meiner persönlichen Weiterentwicklung gemerkt, wenn ich mich nach draußen, ich muss mich nicht outen, ich muss mich auch nicht irgendwie jemandem in Vertrauen irgendwie mitteilen, sondern wenn ich einfach anfange, diesen Teil von mir aufgearbeitet für mich nach außen genauso normal anzusprechen wie alles andere, was zu mir gehört. Und es gibt Menschen, die mögen das nicht, wenn ich da so offen drüber rede.
Da ist wieder dieses Schamgefühl.
Die müssen für sich damit klarkommen. Ja? Also ich weiß, dass auch mit diesem Gespräch heute mit dir ich dem einen oder anderen schon wieder so einen Anlass gebe, zu hinterfragen, was ich eigentlich will damit und was das soll und wo ich einfach nur für mich sage, es ist mir wichtig, dass die Menschen sehen, dass ein Kind, was vieles Schlimmes erlebt hat, was ich war, das hier sein kann. Und da geht es nicht um meine frisierten Haare, um meinen Schmuck, um meine Äußerlichkeiten, sondern meine Stärke, die mir niemand nehmen konnte. Und das ist eben auch der wichtige Teil, dass wir, die das erlebt haben, wenn wir uns eben nicht beeinflussen lassen von so komischen Coaches, was du da eben erzählt hast, oder von unserem Familienumfeld und uns nicht weiter einreden lassen, dass wir verantwortlich sind für irgendetwas.
Selbst genau.
Dinge. Ja, ich wurde später dann auch misshandelt. Ich habe mich misshandeln lassen später. Ja, von einem Freund, der mich auch geprügelt hat. Und das ist nochmal was anderes, als es als Kind zu erleben.
Ja, aber genau da geht es natürlich darum, die als Kind erlebten Muster wiederholen sich. Und deshalb ist es auch gut, hinzuschauen. Ich bin da völlig bei dir und genau aus diesem Grund, weil ich auch wie du, im Prinzip in der Kindheit wirklich unschöne Dinge erlebt habe, hat es mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Ja, und deshalb gibt es ja auch genau diesen Podcast, diese Folgen selbstbewusst, spürbar stark von innen. Genau deswegen. Und deshalb habe ich auch gesagt, okay, nicht nur ich habe eine schwere Kindheit gehabt oder schwere Krisen überlebt, sondern auch noch andere. Und deshalb gibt es genau diese Interviewreihe. Und ich mag jetzt dich fragen, ganz kurz, weil unsere Zeit läuft davon. Was waren aus der Zeit deine größten Learnings?
Dass ich mich, egal in welcher Situation ich bin, mich daraus befreien kann. Manchmal braucht man Hilfe, aber es gibt so viele Stellen, die man ansprechen kann. Also das Wichtige ist, ich muss den ersten Schritt tun.
Okay, wenn du schon Stellen ansprichst, was würdest du jetzt, sag ich mal, Betroffenen, gut, ich glaube nicht, also dass Kinder jetzt hören, aber wenn jemand jetzt zum Beispiel in einem toxischen Umfeld ist, Vergewaltigung in der Ehe ist übrigens auch ein Riesenthema, hatte ich letztens auch jemand, meine Güte, und auch da wieder dann die Co-Abhängigkeit oder gar nicht zu wissen, dass es normal ist, dass ich dass ich freiwillig Sex haben darf mit meinem Mann, sondern nur dann, wenn er will. Was würdest du Menschen empfehlen, gibt es Stellen, kennst du welche, wo du sie sagst, da geh mal hin, da kann dir geholfen werden?
Also es gibt Vereine in jeder größeren Stadt, das gibt es. Also da muss man dann halt wirklich gucken. Der Weg ist kurz über Smartphone oder eben übers Internet. Da möchte ich jetzt gar nicht einzelne Namen nennen. Ansonsten ganz dringend Kinderschutzbund.
Okay.
Der und das Jugendamt haben mir auch geholfen. Natürlich war ich und habe mir diese Hilfe wirklich verlangt, ja, und bin an den richtigen Stellen dann irgendwann gelandet. Aber der Kinderschutzbund ist so für mich die erste Wahl, auch wenn man als außenstehender Erwachsener irgendwie, Kinder würden das nicht tun. Also wenn man mit Kindern darüber redet, auch wenn vielleicht mal Freunde von einem eigenen Kind da sind oder so, einfach, dass es so Stellen gibt, wo man sich hinwenden kann, jetzt nicht irgendwie in blauen Dunst irgendwelche Sachen ansprechen, aber wenn man eine offene Kommunikation auch mit Jugendlichen, mit Kindern führt, über die Schule das auch gefördert bekommt, dann lernen Kinder das schon, die merken sich das.
Ich glaube, sie sind heute schon anders aufgeklärt als wir damals. Ja. Ich meine, guck mal, das sind jetzt über 40 Jahre her und da hat man wirklich eben halt auch Scham und das darf nicht sein. Man hat sehr vieles totgeschwiegen und die Kinder in der heutigen Zeit sind ja viel, viel aufgeklärter. Genau. Und ja, und das ist halt wichtig zu wissen, auch als Angehöriger, gibt es dann, wenn ich was beobachte, wenn ich mehr als nur einen Verdacht habe, Kinder werden ja dann auch ganz oft verhaltensauffällig, ja. Und die einen ziehen sich zurück, die anderen haben quasi diese Hilferufe, diese Hilfeschreie, dass man sagt, okay, ich gehe zum Kinderschutzbund, ich gehe zum Jugendamt. Und die haben dann die Pflicht, wenn es angezeigt ist und wurde, dann mal dahin zu schauen und zu kontrollieren.
Ja. Das Wichtigste ist vor allen Dingen, dass der Kinderschutzbund nicht direkt der Draht zum Jugendamt ist, was natürlich für viele immer so ein schwarzes Tuch ist.
Oder also du meinst die Hemmschwelle, ne?
Ja, die Hemmschwelle ist halt groß, weil wenn da einmal was gelandet ist, dann hat man eben die und die
anderen
Konsequenzen. Beim Kinderschutzbund kann man das noch relativ zaghaft erstmal ansprechen und gucken. Die versuchen wirklich zu helfen und nicht gleich irgendwie mit dem weiß nicht was Vorschlaghammer da reinzugehen. Ja. Ist ja manchmal auch ein Verdachtsmoment und da wird sehr sensibel mit umgegangen. Ich kann es aus persönlicher Erfahrung wirklich empfehlen. Für erwachsene Frauen ist natürlich ein Frauenhaus erster Ansprechpartner oder aber eben auch der eigene Gynäkologe oder Hausarzt. Die Ärzte sollte man halt nicht als Vertrauensperson vor allen Dingen, die ja auch eine Schweigepflicht haben, nicht außen vor lassen. Das ist manchmal vielleicht auch der erste Punkt, wo man schon ein jahrelanges Vertrauen aufgebaut hat, wo man vielleicht auch mal eben gerade sowas wie häusliche Gewalt, Vergewaltigung und so weiter auf jeden Fall ansprechen kann. Ne?
Okay, super.
Die einem dann vielleicht auch helfen, entsprechend zumindest mit Telefonnummer nach Hause schicken. Wenn man nicht anspricht, das ist das Problem.
Ja, ja, klar.
Und das wäre mir ganz wichtig, das einmal kurz zu diesem Vorhergesagten dazu zu sagen. Wenn man weiter darin bleibt, zu glauben, dass das ein Tabuthema ist, dann werden auch zukünftige Opfer immer in diese Schamschiene gestoßen. Und Menschen, die vielleicht auch im Umfeld was sagen würden, die trauen sich ja auch nicht, weil dieses Tabuthema so immer weitergetragen wird. Und je mehr Menschen jetzt offen darüber sprechen, dass ihnen das mal passiert ist und was sie sich selber gewünscht hätten und dass man mit mir auch ganz normal umgehen kann. Ich meine, wir beide haben uns über ein ganz anderes Thema kennengelernt und wir haben ganz normal geredet und dann ist erst der Punkt gekommen, ach, du hast auch sowas erlebt.
Ja, genau.
Aber trotzdem behandle ich dich jetzt nicht wie ein Mitopfer, wie eine Schwester oder sonst irgendwas, sondern wir sind beide in unserem Business, wir unterhalten uns auch als Freundinnen vorneweg oder hinterher. Das ist nicht so ein Riesenthema andauernd um uns herum.
Ja? Nein, es geht gar nicht drum, sondern wir haben ja auch den Podcast jetzt wirklich gemacht, um andere zu zeigen, schau mal, wir haben das beide erlebt. Also wie gesagt, wir sind dann zufällig beide auf dem Thema, wie du auch, ja. Auf dem aber wir haben quasi daraus eine Stärke entwickelt.
Ja.
Und genau diese Stärke, ja, du machst es mit deinem Deep Talk und mit deinen deiner Supervision und ich sage, ich mache das jetzt mit meinem Podcast Spürbar stark von innen und mit als Stehauf-Coach. Ja, ich helfe Menschen gestärkt aus Krisen und das sind unter anderem extreme Krisen. Ja. Wobei dann, sag ich mal, wenn Traumata oder Sonstiges entstanden sind, bin ich nur diejenige, die begleitend, ja, du wohl sicher auch, begleitend zu einer Psychotherapie. Weil dann ist es auch wichtig, wenn es wirklich traumatisch ist, wenn diese traumatischen Erlebnisse abgespeichert sind in jeder Zelle, ja, dann kann ich diejenige sein, die hilft zu entstressen, die hilft, die auch Wege weiß. Aber wir beide dürfen nicht vergessen, das ist auch ein Punkt, holt euch per Psychotherapie Unterstützung. Das müssen wir noch dazu sagen, ne? Weil sonst.
Ja, natürlich. Also ich möchte jetzt niemandem sagen, so wie ich es gemacht habe, ist der einzige Weg. Jeder hat es anders gemacht. Du hast den Weg der Therapie gewählt. Für mich war das nicht Thema. Psychotherapie würde ich jetzt auch nicht unbedingt jedem gleich empfehlen, sondern man muss halt erstmal so die ersten Schritte gucken. Vielleicht auch eine Selbsthilfegruppe kann der erste Weg.
Genau. richtig.
Da reinfühlen, weil am Ende kommt dann vielleicht sowas raus wie bei dir und das ist dann auch nicht so toll. Jeder Mensch muss das für sich selber entscheiden und nicht jeder Mensch wird jetzt auch auf meinen Aufruf oder auf meinen und deinen Reden damit nach außen gehen. Das muss man auch nicht. Ich glaube, uns geht es auch eher darum, wie Menschen, denen das passiert ist, wahrgenommen werden und vor allen Dingen, wie mit uns umgegangen wird. Und wenn mit uns normal und vielleicht auch einfach normal interessiert umgegangen wird, dann ist das Tabuthema ein Thema, darüber kann man reden. Daraus kann man einfach seine persönlichen Learnings mitnehmen, wenn man mit mir oder mit dir geredet hat. Und dann weiß man einfach mehr, als irgendwas immer totzuschweigen. Ja?
Also mir geht es jetzt nochmal drum, jetzt zum Abschluss im Prinzip drei wichtige, sag ich mal, Tipps mit auf den Weg zu geben, wenn ein Missbrauch da ist, sei es selbst als Betroffene oder ich sehe, dass jemand in der Familie oder, ne, sag ich mal, manchmal ist es ja auch dann, was weiß ich, der liebe Nachbar, ja, der Onkel so ungefähr, der dann missbraucht. Wenn ich es sehe, was sagst du, drei kurze, knackige Tipps, was kann jemand tun, um Hilfe zu leisten?
Also ganz dringend, trotzdem, wenn ich dann außen vor bin, wie auch immer, und da nicht selber mit beteiligt bin, bitte Jugendamt oder Kinderschutzbund. Ja, das ist halt, Polizei ist halt immer so ein Ding, Eskalation ist nicht so ganz toll. Irgendwo kann ich das dann auch ein bisschen weggeben, die Verantwortung, die wissen genau, was zu tun ist, die wissen ganz genau und setzen die Hebel in Bewegung. Wenn es um jemand Erwachsenes geht, wenn man sich das traut, ansprechen, definitiv ansprechen. Wenn ich einen anonymen eher so einen Tipp habe, dann ist es halt dann auch vielleicht beim Jugendschutzbund oder bei einem eigenen Arzt auch nachfragen, so welche Stelle wäre da geeignet. Das ist dann eigentlich auch immer der leichteste Weg, wenn man dann nicht selbst involviert ist, auch in dieser Familie, dass man vielleicht ein bisschen, ich gucke weg, wenn ich das Gefühl habe, das macht mir Probleme. Ja?
Ja, das tun viele, ja.
Und dann lieber an Menschen gehen, wo man weiß, okay, die haben auch eine verantwortliche Position. Ja, und da muss man nicht immer gleich hier Polizei anrufen oder so, sondern da kann man eben diese Beratungsstellen auch darum bitten, das zu übernehmen. Mhm. Und dritten Tipp, wenn es die Freundin ist oder wenn es ein Freund ist, wo ich den Verdacht habe, dass da zu Hause irgendwas ist und wo es jetzt nicht unbedingt dann auch um Kinder geht, da würde ich definitiv diesen Menschen direkt ansprechen und ihm einfach auch nur eine Frage stellen und wenn ich da ein Blocken bekomme oder so, ihm wirklich anbieten, wenn du irgendetwas brauchst. Ich habe dir jetzt gesagt, ich schaue genau hin und irgendwas fällt mir auf. Dann komm zu mir und sprich mit mir. Und wenn du es nicht mit mir möchtest, dann bitte sprich jemanden an, dem du vertraust. Weil dann fängt der Mensch an zu denken. Dann kommt der, okay, dann nimmt jemand das von außen wahr. Also sollte ich vielleicht mal erste Schritte gehen. Aber dann zur Not das auch immer wiederholen. Ja, da wird was passieren, weil das bewirkt was, wenn ich etwas anspreche.
Super. Liebe Sally, vielen lieben Dank für diesen Deep Talk zwischen uns. Mhm. Und ich hoffe, dass wir viele Menschen, die in der Tat das Thema sexuellen Missbrauch, aber auch emotionalen Missbrauch haben, dass wir denen ein paar Ideen mit auf den Weg geben konnten, wo sie Hilfe bekommen und aber auch anderen, die etwas sehen und wahrnehmen, wie sie dann über eben das Jugendamt zum Beispiel oder andere Stellen oder direkt ansprechen, was Mut kostet. Danke dir, dass du das so offen gesagt hast, Hilfe bekommen. Es ist wirklich, wenn wir in Zahlen, ich mag es gar nicht in Zahlen ausdrücken, weil da gibt es ganz, ganz viele Dunkelziffern, die wird es gar nie wirklich, weil viele eben aus Scham schweigen. Ich hoffe, wir konnten Mut machen. Liebe Sally, danke, danke, danke für dieses Gespräch. Schön, dass du da warst.
Ich danke dir.
Super. Meine Lieben, wenn ihr Sally noch mehr sehen oder hören wollt, sie selbst hat eine Fanpage auf Facebook, mit Sally M. Park. Und ihre Website ist derzeit in Überarbeitung.
Genau.
Und wenn das dann soweit ist, wie gesagt, ihr findet Sally dann unter Sally Schwarz auch auf Facebook. Vernetzt euch mit ihr. Und ja, danke fürs Zuhören, auch wenn es heute ein etwas sehr pikantes Thema war. Wenn ihr jemanden kennt, schickt gerne den Link weiter. Empfehlt diesen Podcast weiter. Und in diesem Sinne, danke nochmal fürs Gespräch. Hier war der Podcast und die Interviewreihe von Lisa Steg, spürbar stark von innen oder wie aus Wunden Wunder werden. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, like, teile, kommentiere und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.